Guten Abend miteinander, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Stadthalk hier in der Kohlmain. Ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter. Rund 430'000 Menschen muslimischen Glaubens leben in der Schweiz. Das sind etwa 5,4% der Schweizer Bevölkerung. Sie gehen ihrem Glauben in den unterschiedlichsten Ausprägungen nach. Es gibt 300 Moscheevereine in der Schweiz. Gemäss Statistiken besucht aber die grosse Mehrheit von diesen 430'000 Menschen eigentlich sozusagen nie oder gar nie eine Moschee. Trotzdem ist das Image von dieser Religion im Westen angekratzt, kann man sagen. Der Islam wird mit sehr viel Negativem verbunden, er wird mit Unterdrückung der Frau verbunden, er wird mit Terror verbunden, er wird mit Radikalismus verbunden, Dschihadismus sind Stichworte. Spätestens seit den Anschlägen auf Charlie Hebdo, auf das Satiremagazin am 7. Januar 2015, ist die Bedrohung auch für viele Menschen bei uns real geworden, es ist sehr viel näher gekommen. Im Wissen, dass wir natürlich differenzieren müssen, stellen sich Fragen, wie gehen wir mit Menschen muslimischen Glaubens um, da bei uns, was akzeptieren wir, was akzeptieren wir nicht, wo sagen wir, das passt nicht zu unseren Wertvorstellungen. Das sind Fragen, die ich möchte diskutieren mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Yasmin El-Sombati.
Dankeschön.
Ganz kurz ein paar Worte zu der Frau Sombati. Sie ist 56, sie ist Muslima. Ihr Vater ist ägyptischer Muslim. Ihre Mutter ist österreichische Katholikin. Sie ist in Kairo aufgewachsen. Sie ist bis etwa 11 hat sie in Ägypten gelebt, in der Hauptstadt. Sie ist dann in die Schweiz gekommen, das war 1971, von Kairo auf Brütisele. Muss man sich das einmal vorstellen, von Kairo auf Brütisele. Nachher dann auf Rheinfelden. Man kann sich fragen, was ist besser. Auf jeden Fall nichts gegen Brütisel und nichts gegen Rheinfelden. Sie ist dann in der Schweiz schlussendlich auch geblieben. Sie hat studiert in Basel und nachher auch in Wien. Sie hat Romanistik studiert. Sie ist heute Gymnasiallehrerin am Gymnasium Leonard in Basel, unterrichtet Französisch und Arabisch. Sie schreibt Bücher. Sie hat 2009 im Nachgang von der Minarett-Initiative ein Buch geschrieben, «Moscheen ohne Minarett», wo sie eigentlich so ein, kann man sagen, Selbstfindung auch ein Stück weit gemacht hat auf der Spuren von, wir kommen vielleicht drauf, ich weiß nicht, ob Sie ganz einverstanden sind mit dem. Auf jeden Fall, das war das erste Buch, wo sie bekannt gemacht hat, würde ich sagen, im grösseren Stil. Sie hat jetzt, 2016, ein zweites Buch herausgegeben mit dem Titel «Gehört der Islam zur Schweiz?». Die Bücher sind beide im Zeitglockenverlag erschienen. Das ist das Buch. Man kann das Buch auch heute Abend kaufen. Ich will, bevor wir diese Frage beantwortet, vielleicht können Sie heute beantworten, zuerst über Ägypten reden. Ganz am Anfang anfangen, das war Ihre Kindheit gewesen. Sie sind, ich habe es gesagt, in Ägypten aufgewachsen. Sie haben heute noch einen Bezug zu Ägypten. Sie haben jetzt gerade eine Wohnung gekauft in Kairo, haben Sie mir erzählt. Wie verfolgen Sie die Entwicklung in Ägypten? Man muss sagen, der arabische Frühling hat ja nicht das gebracht, was man sich erhofft hat. Wie erleben Sie Ägypten heute? Sie sind viel dort in dem Land.
Ja, zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung, auch Ihnen, liebe Damen und Herren, dass Sie gekommen sind. Ich habe eine sehr innige Beziehung zu Ägypten. Ich habe die Familie dort, meine Cousins, Cousinen, meine Onkel und Tanten leben nicht mehr. Das ist die Generation von meinem Vater, aber eben die zweite Generation. Und eben die Beziehung ist sehr innig, definiert sich vor allem über die Menschen natürlich, über die familiären Bande. Der politische Bezug, der ist auch da, aber der ist ernüchternd natürlich. Und zwar, weil das Land in keinster Weise eigentlich in die Nähe von irgendetwas, wo könnte in Richtung gerechte Gesellschaft gehen, wo in Richtung Demokratie könnte gehen. Das ist alles sehr ernüchternd und im Rückblick muss ich sagen, sind wir damals sehr naiv gewesen, wo wir das Gefühl hatten, also jetzt die 30 Jahre Mubarak und auch vorher eigentlich die Nasser-Ära, dass man das quasi in 14 Tagen kann vom Tisch wischen und dass plötzlich demokratische Strukturen sich institutionalisieren, das geht nicht. Das weiss gerade ein Land wie die Schweiz natürlich sehr gut. Also auf der politischen Seite ist eine grosse Ernüchterung da, nicht nur über Ägypten übrigens, sondern über die ganze arabische Welt eigentlich.
Die Situation ist ja so, oder, dass nach der relativ kurzen Ära von der Muslimbrüder, wo man ja nicht als progressive Kraft nicht gern gesehen hat damals in Ägypten, eigentlich man kann sagen, zwar froh gsi ist zwischenzeitlich, dass die weg gsi sind. Heute ist es aber so, dass man eigentlich nach dem Militärputsch eine Militärregierung hat. Also es ist in keiner Art und Weise besser geworden, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das Militär ist etabliert. Der Präsident, den wir jetzt haben, ist ja aus dem Militärkreisen sozusagen entstanden, rausgekommen. Das Militär tut auch die Wirtschaft, kontrolliert die Wirtschaft vom Land. Also es ist nicht nur eine Militärregierung, obwohl er sich natürlich jetzt als Zivilist gibt. Also die Wirtschaft wird kontrolliert. Es ist wirklich ein Crackdown im Moment gegen freie Meinungsäußerung. Es ist auch noch schlimmer wie zur Mubarak-Zeit. Also gegen Ende der Mubarak-Zeit hat es immer so ein bisschen Schlupflöcher gegeben. Es gibt eigentlich praktisch kein Dissidententum und natürlich die wirtschaftliche Situation ist sehr, sehr schlecht. Die Leute haben wirklich fast keine Arbeit als Folge vom Tourismus, der ausgeblieben ist. Ägypten ist auch immer wieder Ziel von Terrorattacken im Sinai und so weiter. Also die Situation ist sehr, sehr ungut eigentlich.
Jetzt könnte man sich ja auch als jemand, der Wurzeln in dem Land hat, distanzieren, verabschieden. Man könnte sagen, ja, ich bin da zum Glück in der Schweiz, da ist es gut. Das machen sie nicht. Sie haben fast noch intensiver irgendwie pflegen sie den Austausch mit dem Land. Warum ist ihnen das so wichtig?
Ja, das ist tatsächlich so. Es wäre einfach, sich zu distanzieren natürlich. Aber wie gesagt, meine Bindung zu diesem Land ist eine sehr emotionale Bindung und ich empfinde grosse Solidarität zu diesen Menschen. Ich bin auch versuche immer in verschiedenen Projekten aktiv zu sein, mit Strassenkindern zum Beispiel. Und das ist natürlich etwas anderes, wenn man das liest in der Zeitung oder wenn man das im Fernsehen sieht, in einer Reportage. Und wenn man dann wirklich dort ist und konfrontiert ist eigentlich mit dieser Armut und mit dieser Hoffnungslosigkeit auf der einen Seite, aber dann doch irgendwie so eine Drang, das Leben weiter, doch das Leben zu bestreiten, das ist etwas, was mich wahnsinnig beeindruckt, was mich sehr beeindruckt und wo ich einfach ein Teil sein von dem und ich kann mich von dem nicht lossagen.
Ich habe gesagt, Sie haben ja auch Ihre Kinder dort verbracht, Sie sind dort aufgewachsen, man kann sagen, Sie sind eigentlich es ist der Familie gut gegangen, oder? Sie sind privilegiert gewesen, kann man sagen, in dieser Zeit. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sind Sie aufgewachsen in dem gemischt religiösen Haushalt? Ich habe es gesagt, Mutter Katholikin, Vater Muslim, Sie haben noch einen jüngeren Bruder. Wie ist das in Ägypten damals, in den 60er?
Also eben in den 60er Jahren, das war die Zeit von Gamal Abdel Nasser. Es war ein sozialistisches Experiment, die Anbindung an der Pan-Arabismus war ein grosses Thema und natürlich auch die Anbindung, eine sehr starke Anbindung an die Sowjetunion. In dem Quartier, in dem wir gelebt haben, in dem ich immer noch lebe, sind viele ausländische Militärexperten gewesen und ich kann mich noch erinnern, wie eigentlich die Bevölkerung sehr negativ auf sie reagiert hat. Man muss allgemein sagen, dass in den 60er Jahren eigentlich le fait religieux, wie man das auf Französisch sagt, dass auf die religiösen Belange überhaupt keine Rolle gespielt haben, grundsätzlich. Und bei uns in der Familie auch nicht. Also meine Mutter ist katholisch gewesen, zwar nicht wahnsinnig praktizierend. Mein Vater ist Muslim gsi, aber auch nicht wahnsinnig praktizierend. Wir haben Weihnachten gefeiert mit Devotion, wir haben das Fest gefeiert mit der Familie, wir sind ins Dorf zum Grossvater, beim Fastenbrechen und beim Opferfest. Es ist ein sehr unkomplizierter Umgang gewesen. Die Gesellschaft ist eine sehr wertkonservative gsi, eigentlich ähnlich wie in Europa in der Nachkriegszeit, also dann sind wir 68 gekommen, das hat es in Ägypten so nicht gegeben, aber es ist ein sehr unkomplizierter Umgang gewesen. Religion hat auch niemand interessiert. Es war eine Privatsache.
Sie haben mir auch gesagt, dass Ihre Cousinen, die heute alle ein Kopftuch tragen, dass denen Ihre Mütter noch kein Kopftuch getragen haben.
Ja, das ist so. Das sieht man auch zum Beispiel in den alten Filmen, in den alten Fotos, Fotografien aus den 50er, 60er bis in den 70er Jahren. Da ist das Kopftuch, das ist eine quantité negligeable gewesen. Das hat es gar nicht gegeben. Das ist dann plötzlich in den 70er Jahren ist das so ein religiöses Accessoire geworden und plötzlich hat es geheissen, das gehört dazu, dass wir Musliminnen tragen. Ja, ich bin ohne diese religiösen Symbole aufgewachsen.
Darüber reden wir ja dann nachher noch ein bisschen eingehender, wie wir mit dem sollen umgehen. Gleich noch mal ein bisschen die Nachfrage, wie muss man sich das vorstellen? Oder? Sie sagen jetzt, die Religion hat nicht so eine Rolle gespielt, hat vielleicht nicht gleich irgendwie mehr die Religion vom Vater Bedeutung hat doch immerhin in einem muslimischen Land? Oder ist das überhaupt nicht
Nein,
so
gewesen? Nein, eben nicht, weil ich bin erst einmal in eine deutsche Schule gegangen, ich bin in eine Klosterschule gegangen, das ist die deutsche Schule vom Orden von der Borromäerinnen, das ist ein Klosterorden, der sich um die Jahrhundertwende in Nahen Osten niedergelassen hat. Wir haben sehr viel ausländische sozusagen Freunde gehabt. Meine Mutter war Lehrerin in einer englischen Schule. Wir haben amerikanische, englische, deutsche Freunde, Freundinnen gehabt. Nein, es hat eben die Dominanz eben nicht gegeben, oder? Sondern vielleicht wenn schon von einer Dominanz, wenn man von einer Dominanz kann reden, ist vielleicht eher so der Katholizismus, weil man dann doch mehr Feste gehabt hat. Es hat Ostern gegeben, dann hat man halt die Ostereier angemalt, die Weihnachtsgeschenke. Also ist das vielleicht so im kollektiven Unterbewusstsein ist das fast präsenter gewesen.
Also Fasten, Ramadan, das ist eigentlich nicht das Thema gewesen.
Also das doch, das haben wir gemacht, aber ja, also that's it. Also man hat es gemacht, die es gemacht haben, haben es gemacht. Ich bin damals noch Kind gewesen, aber ich habe damals schon angefangen und die es nicht gemacht haben, haben es nicht gemacht. Also wie gesagt, es ist ein unkomplizierter Umgang in dem Sinn gewesen, dass Religion viel mehr in der Privatsphäre angesiedelt gewesen ist.
Nachher ist der Umzug in die Schweiz gekommen, ich habe es gesagt, auf Brütisellen.
Ja, auf Brütisellen. Wie ist das für Sie? Ein Trauma.
Ein Trauma. Sind Sie wieder mal in Brütisellen?
Ich bin dann tatsächlich einmal nach vielen Jahren gesehen. Wir haben einmal eine Klassenzusammenkunft gehabt von der Primarschule dort. Ja, also das Brütisellen, das ist schon, muss ich sagen, ist mir schon ziemlich schräg reingegangen. Also Sie müssen sich vorstellen, 70er Jahre, kurz vor der Schwarzenbach-Initiative, es ist die Zeit von den Italienern, wo die Italiener noch Schinken gesehen sind, oder? Es hat auch dort sogenannte Fremdarbeiter gewesen, die da in gewissen Häusern gelebt haben, eine gewisse Fremdenfindlichkeit. Ich hatte auch eine Primarlehrerin, die sehr ungut war zu den italienischen Kindern, die bei uns in der Klasse waren. So eine sehr kleinbürgerlich spießige Umgebung. Man hat am Sonntag nicht waschen, man hat grundsätzlich ruhig sein. Also das bin ich nicht gewohnt von Kairo. Wir hatten ein offenes Haus, Gastfreundschaft war wichtig. Wenn ich zu Kolleginnen, zu Freundinnen heim bin, haben sie zuerst fragen, dürfen sie jetzt kommen? Also das sind schon komische Sachen gewesen. Das hat mich sehr befremdet.
Wie hat sich dann das Leben oder vielleicht auch die Verhaltensweise von Ihrem Vater verändert im Westen? Er ist ja vorher schon auf Europa, oder? Er hat in Wien studiert, Pharmazie, dort Ihre Mutter kennengelernt. Und hat man da Veränderungen gemerkt? Er, der als muslimisch Gläubiger, wenn auch nicht sehr streng gläubig, aber Gläubiger dann in den Westen kommt, wo er eben in Minderheit ist, haben Sie das im Rückblick, können Sie da sagen, dass es Veränderungen gegeben hat?
Also mein Vater hat eigentlich interessanterweise die Mehrheit von seinem Leben im Westen verbracht. Oder? Er ist mit 19, 20 schon weg aus Ägypten zum Studium nach Österreich, hat dann ziemlich lange in Österreich geblieben, dann wieder zurück und dann in die Schweiz. Die Veränderung, die ist eher, hat sich eingestellt, als ich dann Teenager geworden bin, wo es also dann darum gegangen ist, dass ich eben als junges Mädchen wollte fortgehen und in Disco, das hat es damals noch gegeben, heute gibt es das gar nicht mehr, heute ist das der Club. Dort ist es so eine Haltung geführt, die eigentlich nicht unbedingt religiös begründet war, aber wo es doch darum gegangen ist, nein, du bist Ägypterin, das gibt gewisse Sachen, die wir nicht machen wie die Schweizer, du darfst nicht fortgehen, du darfst sicher keinen Freund haben. Und da hat sich das dann eingrenzt, also die Sicht der Dinge, aber nicht für ihn. Also er hat sich in seiner, wie soll ich sagen, Lebenshaltung hat er sich nie verändert. Aber mir gegenüber ist es doch, um mich herum ist es enger geworden. Aber also auch nicht so, dass ich jetzt das irgendwie, zum Beispiel Schule oder Ausbildung, um das ist es nie gegangen. Das ist klar, das haben meine Eltern beide sehr befördert. Meine Eltern sind so, wie soll ich sagen, Bildungsbürger, kann man sagen. Und Bildung ist immer wichtig gewesen. Also da ist es nie darum gegangen, jetzt darfst du das nicht machen. Alles, was Schule und so gewesen ist, das ist immer sanktioniert gewesen, sozusagen.
Sie sagen, das ist nicht ihr persönliches Erleben gewesen, von jetzt aus religiösen Gründen quasi Einschränkung. Trotzdem haben sie sehr stark nachher sich immer mehr die Richtung bewegt. Sie haben den Verein Offene Moschee in Schweiz gegründet, sie haben das Forum für einen fortschrittlichen Islam gegründet und haben sich angefangen, sehr intensiv mit dem Thema befassen. Wie ist das gekommen? Warum?
Ja, ich habe natürlich eigentlich immer schon als Teenager, wo es ja eigentlich darum geht, als junger Mensch, wenn man sich so mit Identität auseinandersetzt, gerade als Frau, eben auch mit der Geschlechterrolle, da habe ich schon gesehen, dass gewisse Sachen haben mir einfach nicht gepasst. Ich habe gewisse Ungerechtbehandlungen wahrgenommen. Ich bin auch dann natürlich schon älter gewesen. Wir sind ja immer im Sommer nach Ägypten gegangen. Und ich habe dann schon gesehen, wie meine Cousinen, die vielleicht ein, zwei Jahre älter gewesen sind wie ich, schon sehr jung geheiratet haben, wo dann auch schon die religiöse Welle langsam in den 70er Jahren Fuß gefasst hat, wo es dann plötzlich geheissen hat, ja nein, das ist Haram, das ist verboten, das macht man nicht. Also irgendwie der Kodex, der enger geworden ist. Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum jetzt ich als Mädchen gewisse Sachen nicht darf. Warum ich nicht die volle Freiheit habe, also Bewegungsfreiheit, wie mein Bruder oder wie meine Cousin. Warum ich gewisse Sachen einfach nicht machen darf. Und auch aus dieser Einschränkung heraus ist denn das gekommen, dass ich mich gefragt habe, ja, was ist das für eine Religion oder für eine Philosophie oder für eine Geisteshaltung, die mich da so einengt.
Jetzt beschreiben Sie in Ihrem Buch, gehört der Islam zur Schweiz, sehr eindrücklich finde ich auch die grosse Bandbreite vom Islam, wie er gelebt wird, jetzt in dem Land. Und zeigen eben auch, dass das wirklich sehr, sehr heterogen ist, die Musliminnen und Muslime. Trotzdem ist es so, dass bei uns die Symbolik sehr stark ist. Also man verbindet eben den islamischen Glauben mit Kopftuch, mit Niqab, mit Burka, mit eben Terror, mit Radikalismus. Es ist eine unglaubliche Präsenz von all diesen Themen. Oder? Was glauben Sie, warum ist das so? Und wie weit, anders gefragt, hat das nicht auch vielleicht mit den Musliminnen und Muslimen da in dem Land zu tun, wenn wir jetzt mal wirklich in der Schweiz bleiben? Wobei wir können es auf den Westen ausdehnen.
Ja, also die Heterogenität, das ist etwas ganz Fundamentales. Die gibt es auch in der islamischen Welt. Also der Islam in Marokko ist nicht gleich wie in Indonesien zum Beispiel oder in Bosnien. Oder in Saudi-Arabien, Gott sei Dank. Wobei es natürlich schon eine Tendenz gibt, eigentlich seit den 80er Jahren, durch die saudisch-wahhabitische Hegemonie, dass es da so eine Einheits-Islam sich herauskristallisiert. Das ist auch in den islamischen Kernländern so. Und auch in der Schweiz, es gibt ganz viele verschiedene Communities, national geprägt sind. Also die grösste nationale Community, das sind Menschen aus Ex-Jugoslawien, dann kommen Türken und dann kommen die Araber, kommen erst am Schluss. Also das gibt eine grosse Diversität. Und das andere, was Sie erwähnt haben, eben das Kopftuch und der Niqab und der Terror, das ist natürlich auch etwas, was sich aus dem Islam nährt. Also wir können uns da nicht einfach freikaufen und sagen, ja, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Die gleichen Quellen, die ich so lese, dass sie für mich eine spirituelle Erbauung sind, liest jemand anderes als Kodex von verboten und erlaubt. Oder eben wie die sogenannte Exponenten vom Islamischen Staat als Übergriff, als Freibrief zum Morden. Und das ist eben ein grosses Problem, das wir haben in der islamischen Welt, dass wir unsere Quellen zeitgemäß interpretieren. Also eigentlich an dem hapern, zu einer wirklich kritischen Exegese, wie es ja im Christentum auch gegeben hat, vor allem in den 50er, 60er Jahren ja eigentlich begonnen hat. Und das ist das, was eben Abdelwahab Madhab, ein tunesischer Philosoph, auf La Maladie de l'Islam, die Krankheit des Islams nennt. Und aus dieser Unfähigkeit eigentlich oder aus dieser Verweigerung, eben Quellen zeitgemäß zu interpretieren, ergänzen sich so Stereotypen, die verheerend sind für die grossartige Kultur und für das grossartige eigentlich geistige Wissen, das in diesen Ländern vorhanden ist.
Ich kann nachher nochmal auf das Thema zurückkommen, wie man eben eine Reformierung oder eine Bewegung hin zu einem fortschrittlicheren Islam kann erreichen. Das möchte ich gerade nachher darauf zurückkommen. Aber zuerst mal reden wir ein bisschen über die Symbole, weil sie die auch sehr stark und dezidiert kritisieren. Sie sagen zum Beispiel über den sogenannten Hijab, also das Kopftuch, sagen sie, das ist eigentlich nur ein äußeres Symbol, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Und sie sagen, die Vollverschleierung sei menschenverachtend, oder? Ganz klare Worte von Ihnen, als jemand, der sich als muslimisch Gläubige bezeichnet. Das ist etwas, wo man kann sagen, das hört man nicht so häufig aus dem Munde von Menschen muslimischen Glaubens.
Gut, man hört es vielleicht eher von Exponenten von Pegida oder von der AfD. Ja, also wie gesagt, Ich bin da nicht allein, ich repräsentiere eine Generation. Ich bin 1960 geboren. Ich bin ohne dieses Symbol aufgewachsen. Sicher in einer konservativen Gesellschaft, wo Religion eine Rolle gespielt hat. Also ich vergleiche das so ein bisschen wie in der Zeit, wo meine Mutter Kind war, in den 30er Jahren. Meine Mutter kommt aus einem Dorf im Salzkammergut. Und was sie mir erzählt hat und was ich von meiner Tante weiss, wo noch lebt, dass die Autorität vom Pfarrer dort extrem wichtig war. Also der Hochwürden ist das damals gewesen. Der hat Sagen gehabt. Man hat sich sehr eigentlich an die Kirche gemessen und die, die eben nicht dem Mainstream entlang gegangen sind, die sind Aussetzige gewesen oder die sind einfach in die Stadt gegangen. Man hat als Frau ganz klare Regeln gehabt. Man hat müssen heiraten, man hat Kinder gehabt, man hat meistens keine Ausbildung gehabt und so weiter, oder? Und meine Generation von den 60er Jahren hat eben in dem islamischen Land, in dem ägyptischen Land, also in dem Ägypten, wo eben eigentlich so eine Aufbruchstimmung geherrscht hat mit dem Panarabismus, wo Bildung erstmals zugänglich geworden ist, grosse Kreise von der Bevölkerung, unter anderem auch Frauen, eben eine Gesellschaft erlebt, wo eben diese, wie soll ich sagen, sich gar nicht mit der Religion so auseinandergesetzt hat. Und von dem her, das ist das, was mich nährt. Und das ist auch etwas, was Platz muss haben. Und für das setze ich mich auch ein. Und ich verweigere mich, wenn man mir sagt, oder wenn man mir will preisgeben oder unserer Generation will preisgeben. Nein, es gibt die Symbole, die gehören zum Islam. Ihr müsst euch danach richten. Dann muss ich sagen, nein, das müssen wir nicht. Und zumal wir ja als Individuum, also von dem bin ich fest überzeugt, ob das jetzt im Westen oder im Osten oder wo auch immer ist, Religion muss etwas sein, was ich als Individuum selber bestimme. Ich muss die Freiheit können haben, ob ich eine Religion will leben, ob ich Teil davon will leben, ob ich mich ganz möchte davon trennen. Und Das ist etwas, mit dem bin ich aufgewachsen. Also vielleicht nicht so in dieser Extension, wie ich das jetzt formulieren kann, aber das ist ein Prozess gewesen, wo natürlich auch die Zeit, wo ich hier in der Schweiz in die Schule gegangen bin, wo ich mich auseinandergesetzt habe, wo ich in der Schule die Aufklärung gelernt habe, wo ich mit Schülerinnen und Schülern zusammen gewesen bin, die von Religion nichts wollen wissen. Also eigentlich die Auseinandersetzung mit dem anderen, das kritische Denken, das habe ich hier in dieser Gesellschaft gelernt. Das hätte ich wahrscheinlich in Ägypten nicht so gelernt, wie ich das jetzt heute erleben durfte. Und eben, das ist das, was mich nährt. Aber jetzt habe ich jetzt den Faden verloren.
Das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Ich hätte sie sonst unterbrochen.
Tun Sie mich wieder zurück.
Genau. Ja. Wir haben über Niqab, wir haben über Burka geredet.
Genau.
Und dort vielleicht wollen Sie noch etwas
eben,
sagen.
Eben, also das nährt sich. Eben, das ist, ja. Genau, das war der Punkt. Das nährt sich ja auch aus dem. Nicht? Also diejenigen, die sich berufen auf die Vers, die angeblich die Verschleierung, also die Haar, die Verschleierung von der Haar, beziehungsweise die Ganzkörperverschleierung, die das favorisieren, berufen sich auf die Verse im Koran, die dort tatsächlich stehen. Oder? Sie nehmen sie einfach wörtlich und sie sagen, so ist das und so muss das sein. Und dem tue ich natürlich entgegenhalten, nein. Jeder Text, jeder sakrale Text ist ein Text, den wir als Menschen interpretieren müssen. Weil wenn wir, sonst geht es eben um Fundamentalismus, wenn der Text das Wichtigste ist und nicht der Mensch, dann reden wir von Fundamentalismus. Und Fundamentalismus ist menschenverachtend. Darum eigentlich auch der Begriff für den Niqab, oder? Wo also jetzt wirklich...
Muss man vielleicht schnell erklären, Niqab ist, die Augen sind frei und Burka ist auch, die Augen sind verschleiert, sage ich es richtig?
Also Burka kommt eigentlich aus Afghanistan, das ist das blaue Gewand mit dem Gitter vorne dran und der Niqab, das ist aus Saudi-Arabien und es gibt ja in der Schweiz eine ganz berühmte Niqab-Trägerin, wo so Frau die Quotenfrau ist, auch in den deutschen Talkshows und so weiter, wo eben, wie gesagt, wie sie es richtig formuliert haben. Übrigens, der Niqab, interessanterweise in Saudi-Arabien, der ist auch erst so in den 90er Jahr so wirklich hoffähig geworden. Auch in Saudi-Arabien, im Netz, gibt es eine ganze Variante von verschiedenen regional bedingten Kleidungsformen, die Frauen angezogen haben. Also die sind auch bunt gewesen und so weiter. Und dann Niqab, also da das schwarze Tuch, hat sich wirklich über alles übergestülpt. Also das ist wegen dem auch menschenverachtend, weil sich die Diversität, die es eben gibt im Islam, eigentlich völlig auslöscht.
Es hat den Fall gegeben von Terwil, sogenannte Handschlagverweigerung von Terwil. Das haben Sie sicher alle mitbekommen. Das ist, glaube ich, jetzt inzwischen etwa 2 Jahre. Das sind 2 Brüder gewesen, 13 und 14. Die haben sich geweigert, ihrer Lehrerin die Hand zu reichen. Und die Schulleitung hat entschieden, dass sie das diesen beiden jungen Männern zugestanden hat.
Also sie haben niemandem, die Schule hat bestanden, hat die Lösung gefunden, dass sie niemandem die Hand geben, auch nicht den männlichen Lehrer. So.
Genau. Und das war ein Entscheid, den sie sehr kritisiert haben. Oder? Sie haben gesagt, das war absolut falsch gewesen. Richtig?
Ja, das ist es so. Ich war dort auch ganz am Anfang involviert, in die, wo das aufgekommen ist. Das ist ja in einer Arena-Sendung aufgekommen, der Fall, wo ich dort zufälligerweise dabei war mit dem Herrn Blanchot, dem Chef vom Zentralrat. Es ist sicher auch nicht der einzige Fall gewesen, wo es in der Schweiz gegeben hat. Also man weiss, dass es das immer wieder gibt. Die Problematik ist natürlich dann immer wieder bei so Sachen, dass es medial wahnsinnig aufgeputscht wird. Also da kann man dann sich fragen, ob das wirklich der Sache dienlich ist. Ich bin auch nicht dafür, dass man, wie das jetzt Frau Gschwind möchte machen im Baselland, Erziehungsdirektorin, jetzt quasi in der Verfassung, also den Handschlag quasi festhalten. Also das ist nicht etwas, wo man in der Schule, das ist nicht ein Gegenstand, wo man in der Schule lernt, aber es ist eine Gepflogenheit, die wir kennen, die es übrigens auch in den arabischen Ländern gibt. Also das darf man einfach nicht vergessen. Auch in den muslimisch-arabischen Ländern geben sich Männer und Frauen die Hand. Sicher konservativere Kreise weniger, wie übrigens das auch die Juden machen. Auch orthodoxe, gläubige Juden, Männer geben die Frauen auch nicht die Hand. Aber ich finde, das ist etwas, das absolut zumutbar ist. Das ist eine Kulturtechnik, da geht es um Respekt. Und da mit religiösen, mit pseudoreligiösen, muss ich natürlich so sagen, mit pseudoreligiösen Argumentationen hinterführen zu kommen, das halte ich für falsch.
Thema Handschlag ist nicht nur in der Schule ein Thema, sondern es ist immer ein Thema, wenn Menschen nicht muslimischen Glaubens vielleicht mit den muslimischen Frauen zusammenkommen, dann kann das ein Thema sein. Mir hat ein Kollege eine Geschichte erzählt, der war noch immer in einer Firma und er hat dort eine Frau begrüßen und die Frau, die hat ihm die Hand nicht gegeben und die Chefin von dieser Frau ist vor sie angestanden und hat zu meinem Kollegen gesagt, die Frau muss ihnen nicht die Hand geben. Worauf mein Kollege relativ irritiert war und gar nicht recht gewusst hat, wie er jetzt reagieren soll. Wie reagiert man in so einem Fall? Was findet Sie?
Ja, also natürlich muss man respektieren, muss man natürlich das Gegenüber respektieren, das ist ganz klar. Aber ich finde, man muss auch Sachen ansprechen. Also, ich habe eine ähnliche Geschichte, die ich einmal erlebt habe mit dem Herrn Illi, wo wir ein Interview mit ihm gemacht haben. Er hat sich dort der Fotografin verweigert, sie hat das nicht gewusst und sie ist dann sehr auf die Barrikade gegangen. Ich finde, man kann mit Respekt das ansprechen und eigentlich nicht aus einer falsch verstandenen Toleranz verhalten, die einen irritiert, ja. Wenn irritiert besprechen und sagen, lassen Sie mal, wieso, woher kommt das, warum geben Sie mir die Hand nicht, mit was hat das zu tun? Und ich finde, das zeugt auch von Interesse. Also was man ja sehr oft in der Gesellschaft, wenn man eben von der sogenannten allzu toleranten Gesellschaft redet, wobei ich finde, die Gesellschaft kann nie tolerant genug sein. Ich bin froh, dass wir das hier haben. Auch ein gewisses, es zeugt oft von dessen Interessen, oder man will nicht irgendwie sich outen, man möchte nicht in ein Gespräch gehen. Ich finde, man soll in ein Gespräch gehen, mit Respekt natürlich, also sicher jetzt nicht die Damen da quasi anfinden und was weiß ich, beschimpfen, sondern aus echtem Interesse, das hätte ich jetzt Ihrem Kollegen Grote nachfragen, um was es da eigentlich geht. Vielleicht noch etwas auch zu dieser Chefin, die sich sicher sehr wohlmeinend jetzt da einsetzt quasi für die Muslimin. Ich bin dagegen, dass man Musliminnen und Muslime als Schutzbefohlene anschaut. Also wir brauchen niemanden, der für uns redet. Wir können das selber. Und wenn Musliminnen und Muslime die Ansicht sind, sie möchten das nicht, dann müssen sie das aushalten. Oder? Sie müssen die Auseinandersetzung aushalten. Aber wir brauchen nicht jemanden, der uns beschützt und wo uns quasi im freien Fall, von diesem freien Fall irgendwie bewahrt. Nein, wir sind in einer Gesellschaft, wo vieles möglich ist, wo es auch Grenzen gibt. Und wir müssen uns dem stellen. Aber wir müssen es auch aushalten.
Sie sagen falsch verstandene Toleranz. Gleichzeitig sagen Sie aber auch, man kann nicht genug tolerant sein. Wenn wir vielleicht nochmal zurück zur Schule gehen, da gibt es ja ganz viele verschiedene Fragen, wo man sich konfrontiert sieht als Lehrer. Da war die Schwimmunterrichtsgeschichte, da kann man sagen, der ist jetzt inzwischen immerhin mal klar. Oder? Es gibt das Bundesgerichtsurteil, respektive sogar die Stützung von dem Bundesgerichtsurteil am Europäischen Menschenrechtshof, wenn ich es richtig sage. Dann gibt es aber dann auch schwierige Momente. Beispielsweise, Sie beschreiben auch so einen Fall im Buch, wo ein sechsjähriges Mädchen, ein Kindergartenmädchen, wirklich ein kleines Mädchen, plötzlich mit dem Kopf durchkommt oder das Mädchen, auch ein sechsjähriges, darf nicht mit den Buben in die Garderobe. Ist das dann ein Moment, wo man auch muss intervenieren muss oder muss man dort sagen, nein, das ist jetzt... Das ist okay, da geht man zu nahe in innerfamiliäre. Wie geht man dort um? Und das sind ja dann schwierige Themen. Bei diesen klar schulischen Sachen wie Schwimmunterricht und so weiter hat man inzwischen eine gewisse Handhabung gefunden, oder? Aber es gibt ja andere Fälle, wie die ich jetzt geschildert habe.
Also die Kindergärtnerin hat sich ja dann auch durchgesetzt bei dem Vater, der moniert hat, dass also die Kinder sich da in dieser Kindergarten-Garderobe umziehen.
Es hat aber die Kindergärtnerin gebraucht, die sich durchgesetzt hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das braucht es immer. Also, sein, wenn man Lehrerin, Lehrer ist und auch als Eltern von schulpflichtigen Kindern, weiss man, dass eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer die engagiertesten sind, die keine Angst haben, einfach ihre, wie soll ich sagen, auf gewisse Sachen aufmerksam zu werden. Ich habe schon oft Kinder, vor allem Mädchen gehabt, die zum Beispiel anorektisch gewesen sind. Und ich meine, das ist etwas, wo man sehr darüber hinweg schauen kann. Aber ich finde, ich spreche dann das an und ich möchte dann wissen, was da los ist. Ich glaube, das ist die Aufgabe von einer Lehrerin, von einem Lehrer. Das Kindeswohl ist natürlich immer im Vordergrund, das ist klar. Und die Eltern bestimmen den Grad von der älteren Hand in Sachen Religion in der Schweiz. Das ist bis zur Religionsmündigkeit der Fall. Die ist bis 16. Dürfen Eltern entscheiden, wie sich ihre Kinder verhalten. Übrigens auch evangelikale Eltern dürfen ihre Kinder nicht vom Lager abziehen. Also das betrifft überhaupt nicht nur Musliminnen und Muslime. Und ich finde, da bin ich auch für eine klare Haltung. Die Schule hat die Aufgabe, eine integrativ zu sein. Und es kann nicht sein, dass aufgrund von Überzeugungen, die letzten Endes die Eltern ja haben, oder, Kinder ausgeschlossen sind von gewissen Tätigkeiten. Also da bin ich ganz davon überzeugt. Es darf nicht sein, dass gewisse Bildungschancen aufgrund von religiösen Zugehörigkeiten verweigert werden. Das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Haltung. Und die muss man dann natürlich durchsetzen. Das ist nicht immer einfach. Aber indem man wegschaut, mit dem ist es auch nicht gemacht.
Ich möchte ein bisschen über den Umgang mit dem radikalen Islam noch reden, einfach weil er natürlich auch ein Thema ist, wenn ich auch
gerade in Winterthur
ihrer Meinung bin, gerade wenn man von Winterthur, ich auch ihrer Meinung bin, dass es natürlich eigentlich eine übermäßige Medienpräsenz ist, wenn man schaut, wie viele Fälle es gibt. Trotzdem ist es ein Thema, es ist definitiv ein Thema und wie wir alle wissen, ist es in Winterthur ein Thema. Vielleicht einmal zuerst die LIS-Organisation, oder, wo die Organisation, die in Winterthur aktiv ist, die eigentlich gratis Koran verteilt, wo man aber weiss, dass die Leute, die hinter dieser Organisation sind, also es ist von Deutschland, dass das wirklich Leute mit salafistischem Gedanken gut sind, ein Pierre Vogel, ein Sven Lau, solche Leute. Die Organisation, die ist bei uns immer noch erlaubt. In Deutschland ist sie es nicht. Bei uns ist sie
in Österreich ist sie auch verboten worden mit dem neuen Integrationsgesetz.
Ja. Genau. Jetzt gibt's ja, das ist jetzt gerade vor kurzem eigentlich bekannt worden, dass der Regierungsrat Mario Fehr, Anfang Mai ist das gewesen, eigentlich der Zürcher Gemeinde aufgrund von einem neuen Rechtsgutachten die Empfehlung gibt, die Aktion eigentlich nicht mehr zu bewilligen. Fänden Sie es an der Zeit, die zu verbieten, die Aktion? Wie ist da Ihre Haltung?
Also ich bin kein Freund von LIS natürlich, genau aufgrund von diesen Gründen, die Sie jetzt hier aufgeführt haben. Es ist tatsächlich eine Organisation, die sich der öffentliche Raum, also im öffentlichen Raum, sich des öffentlichen Raumes bedient, muss ich so sagen, um Botschaften zu verbreiten, wo darauf rauslaufen, dass Parallelgesellschaften entstehen, dass eine radikale Lesart vom Islam sich verbreitet. Und das darf nicht sein. Also ich kann nicht Recht in Anspruch nehmen, um gleichzeitig eigentlich den Inhalt zu portieren, wo der Einzelne einschränken. Auf der anderen Seite ist das natürlich mit diesen Verboten so eine Sache, oder? Also, je mehr man etwas verbietet, umso mehr driftet, es ist eine Gratwanderung, driftet das ab in eine verbotene Zone. Die Leute können sich dann in Wohnungen treffen. Der Vorteil ist, wenn das so quasi unter den Augen von allen stattfindet, dass man da eine gewisse Kontrolle kann haben. So sehr ich mir wünsche, dass die nicht würden unsere Strassen unsicher machen. Ich finde, es ist eine Gratwanderung, aber es ist wichtig, dass man das, ich finde es richtig, dass der Regierungsrat darauf aufmerksam gemacht hat. Und die Politiker dürfen sich einfach nicht und auch die Organisationen von der zivilen Gesellschaft dürfen sich auch nicht dahinter verbergen, so quasi, ja, wir haben Meinungsfreiheit. Natürlich haben wir mehr Meinungsfreiheit in der Schweiz, in allen westlichen Demokratien, obwohl die derzeit, übrigens ja nicht nur in den islamischen Ländern, sehr in Bedrängnis kommt. Man darf sich da dahinter nicht verstecken. Also was sicher wichtig ist, ist eine ganz kritische Debatte. Ich würde mir eigentlich wünschen, also ich mache das, wenn ich auf so Jungs treffe, ich gehe auf die zu und tue sie in eine Debatte verwickeln und streite mit ihnen und greife sie an. Also das Ziel wäre natürlich schon, dass es ein Bewusstsein gibt, dass man eigentlich das aufdeckt, oder dass man zeigt, die Mehrheit der Schweizer Dschihad-Reisenden, also von diesen 90 Dschihad-Reisenden, die es angeblich gibt, sind mit Lies in Verbindung gekommen.
Sie haben ja, glaube ich, sogar einmal einen früheren Schüler von Ihnen, also um einen Stand
das ist so,
quasi
ja,
entdeckt,
genau,
oder? Und dann
genau,
auch angesprochen.
Ja, genau, das war in Basel gewesen, ganz am Anfang. Wie gesagt, ich würde es auch am liebsten gerne verbieten, aber ich weiss nicht, ob das wirklich der demokratische Weg ist. Also man muss dazu sagen, in Österreich ist es ja jetzt verboten worden. Es gibt aber schon bereits Nachfolgeorganisationen in Österreich. Das ist die sogenannte Iman. Die heisst Iman, das heisst auf Arabisch Glauben, AT. Es gibt auch in der Schweiz bereits eine Nachfolgeorganisation von LIS. Das ist We Love Mohammed, wir lieben den Propheten. Also die Frage ist einfach, wenn so neue Organisationen aufkommen, ist das mit einem Verbot zu handhaben? Also ich glaube, eine öffentliche, kritische Debatte, das ist wichtig.
Also es ist für Sie nicht so klar, ob das
der richtige Weg wäre? Es ist nicht so klar, weil natürlich die Evangelikalen, nicht? Also Zeugen Jehovas, die haben jetzt vor 2 Jahren haben sie in Basel einen riesen Komplex gebaut. Also ich meine, die stehen an jeder Strasse, an jedem Strassenecken und kann man natürlich dort argumentieren, ja, die werfen keine Bomben und rufen nicht zum Dschihad auf. Nicht? Das ist natürlich so. Aber ich meine, die Inhalte von neo-evangelikalen Gruppierungen sind extrem frauenverachtend. Zum Teil wird dort ideologisiert, also Religion missbraucht. Also man muss dann natürlich aufpassen. Und das ist natürlich ein Argument, das die Salafisten immer vorbringen. Ja, wieso dürfen denn die Evangelikalen und wir nicht? Oder? Also es ist ein heikles Thema, aber man muss es ansprechen und nicht einfach quasi so tun, als hat jetzt alles Platz unter dem Deckmantel von der Meinungsfreiheit.
Reden wir über die sogenannten Dschihad-Reisenden, eigentlich ein furchtbares Wort, oder? Es wäre auch noch interessant, wer das eigentlich zuerst mal gebraucht hat. Die Dschihad-Reisenden, offenbar gibt es doch auch ein paar aus Winterthur. Sie haben sich mit dem Thema immer wieder befasst. Sie haben schon bereits vor 2 Jahren mal das Referat gehalten in dieser Stadt über Radikalisierung Islam im Schulkontext. Wie kann man das erkennen? Das ist ja eine der grossen Fragen. Oder man hört immer wieder, die Leute die organisieren sich tendenziell in Social Media und so weiter. Was sagen Sie? Auf was kann man schauen? Wie kann man das verhindern? Oder kann man es überhaupt verhindern? Was kann man da machen?
Man muss sicher mal anschauen. Oder? Das ist auch etwas, was sicher viel zu lang zu wenig gemacht worden ist. Also das kann ich auch im Schulkontext bestätigen. Oder? Also wenn eben zum Beispiel Eltern ihre Kinder von Lager abziehen, dass man das einfach dann, damit man kein Problem hat, damit man quasi kein Zoff oder kein Zores hat, dass man das quasi dann duldet. Also das ist sicher einmal das Wichtigste. Es gibt ein Schulgesetz und an das Schulgesetz müssen sich alle halten. Es gibt keinen Grund, nicht in ein Lager zu gehen, genau wie es keinen Grund gibt, aus religiösen Gründen nicht in Mathematikunterricht zu gehen. Also ich glaube, auf diese Idee würde jetzt niemand kommen. Man muss sicher anschauen, was ich merke bei Lehrpersonen, ist eine grosse Verunsicherung auch da. Ja, darf ich das? Darf ich jetzt da eingreifen? Oft sind die Kenntnisse einfach nicht da davon, was eigentlich also eine Radikalisierung ausmacht, oder? Wenn sich eben junge Leute immer mehr zum Beispiel zurückziehen, aus der Peer Group, wenn sie Inhalt portieren, die wirklich radikal sind, also Verschwörungstheorien, wenn wenn man sich als Opfer sieht, immer mehr als Muslim als Opfer und quasi, also wir sind da, die Welt verschwört sich gegen uns, das sind so Zeichen. Es gibt dann natürlich auch die äußeren Veränderungen, die Jungs, die dann irgendwie so eine Djellaba anlegen. Gut, das ist jetzt in der Schweiz weniger verbreitet wie in Frankreich, in der Banlieue. Also dort hat das schon vor 10 Jahren angefangen, auch in England. Eben, also die Zeichen, sie sind schon da. Man kann sie, aber man muss sie können lesen. Und dann muss man natürlich sehr, sehr schnell in Kontakt mit dem Jugendlichen. Übrigens, das Phänomen von der Radikalisierung ist ja jetzt im Moment nicht nur die islamische Radikalisierung, sondern auch der Rechtsradikalismus, der zunimmt, übrigens auch in der Schweiz. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich will nicht relativieren, aber ich glaube, auch da wieder anschauen. Ich habe gerade vor kurzem in einem erschreckenden Kontext, in einem französischen Aufsatz von einem Viertklässler Aussagen gelesen zum Holocaust in Deutschland, wo ich mich sehr gefragt habe. Und ich habe dann auch den jungen Mann dann zur Rede gestellt. Oder? Also ich glaube, mit dem Anschauen fängt sehr, sehr vieles an. Und natürlich müssen wir uns als Gesellschaft natürlich fragen, warum wählen junge Leute, die die Möglichkeit haben, in einer Gesellschaft aufzuwachsen, die frei ist, warum wählen sie diesen Weg von der Einschränkung? Das ist eine Aufgabe, die wir als Gesamtgesellschaft lösen müssen. Das ist auch der junge Mann, den ich dort getroffen habe, an diesem Stand. Oder? Der hat an dieser Schule, wo ich arbeite, Matur gemacht. Ich habe dort noch nicht dort geschafft. Ist dann nach Saudi-Arabien, hat ein Stipendium gekriegt und hat dort an einer wahhabitischen Universität studiert. Und auch dort habe ich mich gefragt. Ich meine, wieso hat er nicht an einer Schweizer Universität Islamwissenschaften studiert? Warum diese Wahl? Warum das sich selber ausklinken?
Sie gehen kurz zu dem Thema. Was machen Sie in diesen Kurs konkret? Geht es da einfach auch darum, zu erklären?
Ja, auf alle Fälle. Ja. Also einmal sicher die ganze Symbole, also einmal ein Überblick natürlich über die salafistische Szene. Viele Menschen haben von dieser Lease-Aktion übrigens, wo das angefangen hat, die haben gar nicht gewusst, dass es das gibt. Wir haben sogar einen Fall in Basel, wo ein Lease-Aktionist quasi im Philosophieunterricht über die wahre Religion referiert hat, Lehrerin sogar noch im T-Shirt, mit dem Lease-T-Shirt. Die Lehrerin hat das gar nicht gewusst, oder, dass der aus von dieser Organisation kommt. Also das ist natürlich dann verheerend. Oder? Das geht natürlich nicht, dass er so etwas macht. Das geht sicher einmal sehr viel um Wissen. Ich glaube, heute ist man da schon sehr sensibler, viel sensibler geworden. Und dann natürlich die ganzen Symbole, also woran merkt man etwas, wie sind die Prozesse. Und dann eben mögliche Lösungen.
Es gibt ihn wieder durch die, okay. Es gibt ihn wieder durch die An-Nur-Moschee, oder? Die kennen Sie vermutlich.
Ja, die kenne ich.
Das ist die Moschee, die in Winterthur-Hegi steht und wo ja zwischenzeitlich geschlossen war.
Sie ist wieder offen.
Jetzt ist sie wieder offen. Wo man weiss, dass dort doch mehrere Personen verkehrt haben, die nachher eben dann wirklich richtig in die Länder gegangen ist. Müsste man so Moscheen schliessen, jetzt so ganz simpel gefragt?
Ja, also wenn natürlich ganz klare Beweise da sind, wie er dann schlussendlich erbracht worden sind von dem Imam, von dem sudanesischen Imam, der dazu aufgerufen hat, oder ist es ein eritreischer, ich weiß jetzt gar nicht, ein eritreischer Imam, der wirklich offenbar dazu aufgerufen hat, also so Muslime, die nicht zum Gebet sind, dass die also können getötet werden. Ich meine, dann schon, aber sonst nicht. Oder? Also ich meine, auch das ist eine Zone, wo natürlich, wie soll ich sagen, ein Graubereich ist. Ziel wäre eigentlich, dass Muslime selber den Diskurs denunzieren, oder? Und sagen, wir wollen nicht, dass solche Inhalte in den Moscheen predigt werden. Oder? Also ist natürlich auch schwierig, nicht? Wenn natürlich sagen wir jetzt einmal eine konservativere oder eine praktizierte konservative Klientel dort angeht, wo natürlich sich dort quasi bestätigt fühlt.
So eine Forderung wie eben zum Beispiel Moschee schliessen, die kommt eigentlich nur von einer SVP. wie schätzen Sie das ein? Also wären Sie dann auch dieser Meinung? Man müsste schliessen.
Also wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, also wenn es klare Beweise gibt, dass etwas Verfassungswidriges gesagt worden ist.
Das hat es jetzt gegeben und sie ist jetzt wieder offen, oder?
Und sie ist wieder offen. Das ist unser Rechtsstaat. Ich meine, das ist so. Das sind Rechte, die wir haben in der Schweiz. Und die bergen auch Gefahren in sich. Also ich möchte nicht wissen, was in evangelikalen Kirchen und am Sonntag predigt wird. Also wenn es um Sexualität zum Beispiel geht, ich kriege das immer so ein bisschen indirekt mit von Sektenbeauftragten. Also das sind verheerende Sachen, die dort von sich gegeben werden. Das ist eine Gratwanderung. Wir müssen als Gesellschaft reagieren und vor allem eben im Bereich von der Schule. Und darum ist es eben wichtig, dass die Schule wirklich ein ideologiefreier Rahmen ist, wenn das überhaupt geht. Nicht? Aber dass man gerade dort den Raum frei macht von extremen Inhalten und eben dort quasi so eine, sage ich jetzt, eine säkuläre Haltung von einem Miteinander von verschiedenen Richtungen auch zulässt. Weil gerade für Kinder aus Familien, die sehr streng religiös aufwachsen, ist die Schule die einzige Möglichkeit, wo man mit Andersgesinnten zusammenkommt. Ich habe da ein Beispiel aus meiner eigenen Jugend. Ich war dort 18, das ist schon die letzte Klasse im Gymnasium oder die vorletzte. Und das war damals, übrigens, glaube ich, vor kurzem, also der ist schon gestorben, der Autor vom Buch «Die Konsequenz», Ziegler. Ich habe kürzlich etwas gelesen in der Zeitung. Also das ist eigentlich so eine erste Film und ein Buch, eine Verfilmung von einer homosexuellen Beziehung. Und ich kann mich erinnern, also für mich, ich habe gar nicht gewusst, dass es Homosexualität gibt, bis ich 18 war. Ich habe keine Ahnung von dem. Ich habe gewusst, wenn es das gibt, ist das sicher etwas, wo man nicht darf und wo sicher haram ist und wo man nicht darf, leben. Und ich mag mich erinnern, ich hatte eine Kollegin in der Schule, die ist so aus einer 68er Familie gekommen. Ihre Geschwister, die sind schon älter gewesen, Hippies, und die haben Rolling Stones gelost. Und ich mag mich erinnern, es ist so die erste, die mir über das Phänomen erzählt hat. Und ich denke, wenn ich sie nicht so unmittelbar getroffen habe, wäre ich gar nie darauf gekommen, dass das eben auch eine Variante ist von menschlicher Existenz und dass das etwas ist, was seine Berechtigung hat. Oder? Also Schule sollte die Offenheit haben und dort muss man auch eben kritisch auf Sachen schauen. Schülerinnen und Schüler müssen das lernen. Um dem zu entgehen.
Sie setzen sich ein für eben einen zeitgemäßen Islam. Sie sagen auch, wo Zwang befreiter ist, also wo zum Beispiel auch eben, wenn es muslimisch Gläubige gibt, wo Männer und Frauen zusammen beten wollen, dass das möglich ist. Das gibt es heute nicht, oder? So gut wie nicht.
Noch nicht, aber noch nicht. Wir sind dran, das zu institutionalisieren.
Genau. Ich wollte das ansprechen, nämlich gewisse Tabubrüche, die sie machen, auch was sogenannte inklusive Gebet betrifft. Also sie organisieren Gebet, wo eine Frau durchs Gebet führt. Das ist etwas, was nicht vorgesehen ist im Islam. Eigentlich gar nie.
Auch in der katholischen Kirche nicht.
Wie wichtig sind so Tabubrüche, wenn wir eben darüber reden, wie man sich kann für einen zeitgemäßen Islam einsetzen, respektive dann wirklich auch etwas bewegen?
Ja, die sind natürlich eminent wichtig. Also ich glaube, ganz viele Errungenschaften, die wir heute davon profitieren im 21. Jahrhundert, wären nicht passiert, wenn die Tabubrüche nicht vollzogen worden wären. Nicht? Also wenn wir heute von der Aufklärung reden, dann ist das eine kleine Gruppe gesehen von verschrobenen Männern, die sich getroffen haben, auch Frauen übrigens, von denen redet man leider weniger, wie so immer, die sich getroffen haben in der Salon von Paris und die diskutiert haben darüber, dass man einfach Kirchen beschränken soll und dass der König nicht so viel macht. Das war keine Massenbewegung gewesen. Aber heute profitieren wir davon. Es ist so, dass es im Koran nie irgendeinen Hinweis darüber gibt, dass eine Frau nicht vorbeten darf. Und selbst wenn es den gäbe, dann müsste man den heutzutage brechen. Aber eben, es gibt ihn nicht. Natürlich, Theologen argumentieren damit, dass das etwas ist, was nicht vorgesehen ist und so weiter. Aber es gibt keinen Koranvers, der das eigentlich verbietet. Wir leben in einer Welt, wo Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und in dieser Gleichberechtigung ist eigentlich jeder Raum, wo wir besetzen, muss dem Recht Stand haben und auch den sakralen Raum. Also es kann doch nicht sein, dass ich heute in einer Gesellschaft lebe, wie in der Schweiz oder übrigens auch in den arabischen Ländern, wo ich ganz normal mit Männern verkehre, nicht wahr? Und kaum komme ich in den sakralen Raum, in der Moschee, gibt es plötzlich eine Trennung und bin ich eigentlich als Frau entmündigt. Und haben jetzt Recht, gleichberechtigt wie der Mann oder wie die Männer, den Raum zu okkupieren. Wie gesagt, gilt für die katholische Kirche auch. Und das muss man brechen, weil das ist nicht mehr zeitgemäß.
Sie sagen, Sie sind dran. Können Sie uns etwas verraten, was da genau läuft?
Also die Idee von dieser Inclusive Mosque, das ist etwas, was es, wie gesagt, in Amerika schon gibt. 2005 hat dort das erste Gebet stattgefunden von einer afroamerikanischen islamischen Theologin, Amina Wadud. Wir haben dann das aus England eigentlich übernommen, der Inclusive Mosque Initiative. Das ist eine Gruppe von Frauen, von muslimischen Frauen, die diese Idee portiert hat. Die haben einmal angefangen, in London in den Parks zu beten. Und wir haben die Gruppe dann auch eingeladen in die Schweiz 2016 im Haus der Religionen. Haben wir schon zwei solche Gebete durchgeführt, wo eine Frau das Imamat praktisch hat. Übrigens, das Imamat, das ist jetzt nicht etwas, wo man muss da irgendwie speziell, das ist nicht eine spezielle Ordination, sondern das ist einfach jemand, der von der Gemeinschaft, also jemand angeschaut wird, der gut Koran lesen kann, der eine rechtschaffene Person ist. Und das Gebet führen, das kann eigentlich jeder. Ja. Das haben wir gemacht und wir haben sehr ein gutes Echo gehabt. In Basel letztes Jahr, 2016 im November, haben wir in der Elisabethenkirche auch unter unserem Logo Offene Moschee Schweiz auch ein Gebet durchgeführt. Und im September wird eins stattfinden in der St. Anna Kapelle und unsere grosse Event, der wird in Berlin sein, am 16. und 17. Juni. Und zwar haben dort Reformmuslime aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Moschee gegründet. Also die gibt es noch nicht materiell, das ist noch eine ambulante Moschee. Die nennt sich Ibn Rushd Goethe-Moschee, wo eben auch die Idee von der Gleichberechtigung von Mann und Frau innerhalb vom sakralen Raum sollte realisiert werden. Und das Gebet wird dann dort am 16. Juni Elhamanea leiten, wo auch mit mir die Bewegung Offene Moschee Schweiz mitträgt.
Ich würde jetzt gerade noch Ihnen auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich würde aber noch eine Frage stellen. Sie haben vorher mal gesagt, ich bin nicht allein. Also Sie sind nicht die Einzige, die sich so engagiert in dieser Thematik. Im Buch finde ich sehr interessant, beschreiben Sie auch verschiedene Gelehrte, in Europa vor allem, muslimische Gelehrte, die eben eigentlich genau das Gleiche sagen, auch über das Wort, über die Auslegung, über eine andere Art von Auslegung, eben den islamischen Glauben zu reformieren. Trotzdem, man hört eigentlich ganz wenig von diesen Leuten. Warum ist das so? Oder warum? Was glauben Sie?
Also man hört auch nicht sehr viel oder hat auch nicht viel gehört von katholischen Reformatoren oder von jüdischen Reformatoren. Das ist
eine andere Zeit. Es hat andere Möglichkeiten.
Ja, man hat das stimmt. Das stimmt. Und wir leben natürlich in einer geopolitischen Situation, wo natürlich der Extremismus sehr stark ist, oder? Das ist natürlich ein bisschen ein Dilemma. Da haben Sie recht. Und es wäre sicher wichtig und gut, dass eben eigentlich die öffentliche Hand oder wie Sie das jetzt heute machen, eben auch Menschen das Wort geben, die eben quasi genau diese Ideen portieren. Ich glaube, es ist immer ein Prozess und es ist ein Weg und das heisst jetzt nicht, dass man aufgeben soll. Es fährt ja bereits angeblich jeder Weg mit einem Schritt an und ich glaube aber schon, dass in der öffentlichen Wahrnehmung das Bewusstsein da ist, vielleicht in der Schweiz nicht so, weil in der Schweiz alles ein bisschen langsamer ist, aber zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich, auch in England und in Amerika finden grosse Debatten zwischen Reformatoren und Konservativen statt. Also da ist das viel, viel virulenter und gibt es auch mehr Organisationen und so weiter. Also das ist vielleicht eine Schweiz, wie soll ich sagen, in der Schweiz ist alles ein bisschen verhalten, ist aber auch gar nicht so schlecht, weil was lange dauert, das kommt dann vielleicht auch wirklich, wie soll ich sagen, zu einem Erblühen.
Braucht aber sehr viel Geduld.
Ja, das ist so, aber das ist auch gut.
Ich möchte gerne Ihnen die Möglichkeit geben, ein Votum abzugeben oder eine Frage zu stellen, Frau Jasmin Elsambati.
Ich bin der Meinung, dass man die Koranverteilungsaktion ruhig gewähren lassen. Aber man sollte den Koran wirklich lesen. Und wenn man das tut, dann merkt man, dass das die einzige Religion ist, soweit mir bekannt ist, wo ungefähr 150 Mal drin steht, man müsse kämpfen und Krieg führen gegen die Ungläubigen. Und ungefähr an 10 Stellen steht, man sollte die Ungläubigen umbringen. Steht wörtlich drin. Und wenn ich so Leute antreffe, dann frage ich sie, ja, wenn sie mir ein Buch schenken, wo darin steht, man müsse mich umbringen. Das ist eine grobe Unhöflichkeit von diesen Leuten. Über das Problem versuche ich mit Muslimen zu reden. Ich habe verschiedene Kontakte, auch familiäre Kontakte in muslimischen Ländern. Das ist sehr schwierig mit Muslimen über die gewalttätigen Inhalte, die tatsächlich existieren. Nicht nur, aber tatsächlich existiert im Koran, da weichen die Leute meistens aus.
Also, da haben Sie recht. Ich muss Ihnen dazu sagen, dass ich selber, also das ist jetzt keine Entschuldigung, also ich hatte den Koran oder ich hatte Religionsunterricht in der Schule. Als ich dann in die Schweiz kam, hat dann mein Vater auch probiert am Anfang, dass wir halt in die Moschee gehen und so weiter, aber er hat es dann aufgegeben, weil die Leute haben ihm nicht gepasst in der Moschee, hat dann gefunden, dort hat es auch noch nicht so viel gegeben, muss ich sagen, in den 70er Jahren. Lesen das selber und wenn ihr eine Frage habt, kommt ihr zu mir. Wahrscheinlich ist das gut gewesen. In der arabischen Welt gibt es keine kritische Auseinandersetzung mit dem Text. Also wir lernen den Koran auswendig. Und das ist immer noch eigentlich das, was alle anstreben. Religion ist ein Hauptfach. In der Schulen, an der Matura zum Beispiel, ist es ein Hauptfach. Das muss man sich vorstellen. Und auch dort geht es eigentlich nur darum, zu reproduzieren. Wie das aber übrigens in allen Bildungsbelangen ist. Also, wenn wir sagen, der Islam müsste reformiert werden, dann müssten eigentlich auch die Bildungssysteme in diesen Ländern reformiert werden. Weil dort geht es wirklich darum, zu reproduzieren fürs Examen, damit man sie grade hat und dann eine Numerus Clausus und dann die Universität. Also, es ist ein Bildungsproblem. Es ist ein Problem von Gesellschaften, die nicht offen sind, die nicht demokratisiert sind, wo eigentlich das Individuum nicht lernt, kritisch zu denken. Das ist das grosse Dilemma. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Religion. Es besteht dann auch so eine gewisse Scheu, eben aus dem Mangel an kritischer Haltung aus und eben auch kritisch an den Text anzugehen. Und wenn Sie natürlich sagen, ich versuche mit Muslimen über diese Elemente zu reden, dann nachher weichen sie mir aus. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Man hat Angst, man hat das nicht gelernt, dass man den Verstand braucht und sagt, nein, aber das sind Sachen, die gebunden sind an gewisse historische Events. Aber weil wir das nicht lernen, die Exegese, die kritische Betrachtungsweise, haben wir auch Angst. Also ich nicht, aber das Gros, würde ich jetzt einmal sagen, von meinen Glaubensbrüdern und Schwestern, die in einem islamisch-arabischen Kontext leben, uns dem kritisch zu nähern. Das stimmt, da haben Sie recht. da kann ich nichts dagegen sagen. Ich meine, eben, ich habe es am Anfang schon gesagt, die gleiche Quelle, wo Menschen, wo Sufis zum Beispiel zu Fichten sich nähren und aus diesen Texten Liebe und Erhöhung suchen, gibt es eben Terroristen, die aus dem Motivation dazu sehen, andere umzubringen. Also das ist das Dilemma.
Sie haben ja mal das Bild gebraucht vom Koran quasi als Selbstbedienungsladen, oder? Sei ein Buch, wo man wirklich eigentlich das kann daraus rausnehmen für sich, wo dann die Handlungsmaxime wird, oder?
Also was uns beschränkt, das muss eben der Rechtsstaat sein. Das sind Menschenrechte. Das ist das, was uns beschränkt und wo ganz klar sagt, das geht nicht. Also zum Beispiel Körperstrafe, das ist etwas, wo wir einfach nicht mehr akzeptieren in dem Kontext, in dem rechtsstaatlichen Kontext, wo wir drin leben. Für das gibt es ein Strafgesetzbuch. Oder? Ich kann Sie gut verstehen, mir geht es ähnlich wie Ihnen. Aber es gibt auf der anderen Seite doch immer mehr auch eine Tendenz von gerade Menschen, die im Westen aufgewachsen sind, Musliminnen, Muslime von der zweiten, dritten Generation, die eben in den Schulen, an den Universitäten, in den Familien, im Arbeitsumfeld, im Kontakt gelernt haben, kritisch zu denken. Und ich setze eigentlich auf die, aber ich verstand sie.
Gibt es weitere Fragen?
Ja, Tina, bitte. Sie sind in einem Haushalt mit zwei Religionen aufgewachsen. Sie hätten genauso gut Katholikin werden können, aber Sie sind Muslimin geworden. Was hat Sie am Islam mehr angesprochen als am Katholizismus?
Also es war eigentlich nicht so eine bewusste Wahl gewesen, muss ich dazu sagen. Auch das ist natürlich etwas, was ich sehr kritisiere. Also in der muslimischen Tradition ist der Vater derjenige, der die Religion weitergibt, patrilinear, im Gegensatz zum Judentum. Oder? Dort muss die Mutter eine Jüdin sein, damit das Kind Jüdin ist. Also da ist nicht eine sehr grosse Wahl vorhanden gewesen. Und ich habe das akzeptiert. Ich denke, dass ich als Teenager, wenn ich jetzt Bedürfnis gehabt hätte, katholisch zu werden, war das nicht so einfach gewesen. Ich glaube nicht, dass das meine Eltern beide akzeptiert hätten. Nachher natürlich nicht mehr. Aber ich halte es hier mit meiner 94-jährigen Tante, die sagt immer, ich bin katholisch und ich bleibe katholisch. Und ich bin Muslimin
in Österreich,
und bleibe Muslimin. Und zwar ich bleibe Muslimin zum Trotz, weil ich eben etwas möchte verändern innerhalb von meiner Gemeinschaft. Und ich glaube, ich kann das nur, wenn ich dabei bleibe, bei diesem Verein.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ja, okay. Ja, Sie haben beschrieben, wie Sie aufgewachsen sind, wie das war vor in den 70er Jahren relativ ja, liberal, auch in diesen Ländern. Und in der Zwischenzeit hat sich, eine Radikalisierung hat sich extrem beschleunigt. So wird es zumindest wahrgenommen, hier bei uns. Und was hat das beschleunigt? Was sind die Treiber dahinter?
Also, das ist sicher, das sind auch geopolitische Entwicklungen. Der Golf, Saudi-Arabien, die Länder haben ja eigentlich schon in den 50er Jahren, aber die grosse Erdöl exportierende Industrie, die hat diesen Gesellschaften sehr viel Petrodollars beschert. Und Saudi-Arabien ist ja der grösste Erdölproduzent. Und mit dem Geld hat auch der Export von der Religion stattgefunden. Und zwar von einer ganz, ganz radikalen Lesart, nämlich dem Wahhabismus. Da müssten wir einmal einen anderen Abend machen, um über das zu reden. Aber diese Lesart hat sich etabliert. Die ist exportiert worden, nicht nur in die arabische Welt, übrigens auch nach Europa. Viele Moscheen werden von den Wahhabiten unterstützt. Das ist einmal ein Grund. Das ist so ein Accelerateur, so ein Beschleuniger. Und jetzt gerade im Fall von Ägypten, auch in den 70er Jahren, viele Arbeiter, Fremdarbeiter, die eben nach Saudi-Arabien und in den Golf emigriert sind zum Arbeiten. Das sind Arbeitsmigranten gewesen. Und die dann wieder zurückgekommen sind in ihre Gesellschaften und eigentlich die Lesart mitgebracht haben, die sie dort kennengelernt haben. Das war auch ein Faktum gewesen. Und auch innere Entwicklungen, jetzt speziell in Ägypten, nachdem der Gamal Abdel Nasser gestorben ist, ist der Sadat gekommen. Der Sadat hat wollen, die Linke in Schach halten, indem er quasi die religiöse Rechte gepusht hat. Er hat damals die Muslimbrüder, die in der Gefängnis waren, sind aus dem Gefängnis gelassen und hat gehofft, dass eigentlich durch die Bewegung von rechts die Linke quasi mundtot gemacht wird. Und das ist dann natürlich auch wirklich gelungen, aber mit verheerenden Folgen für die ganze Gesellschaft. Also es sind verschiedene Punkte, die dazu geführt haben. Ich glaube, die Dame hat noch etwas wollen.
Bitte, eine Frage noch.
Ja.
Können Sie schnell warten aufs Mikrofon? Merci.
Danke. Ich möchte gerne wissen, Ihre Familie in Ägypten, was sagt ihr dazu, zu Ihren Gedanken, Ihrer Lebensphilosophie? Und also die Cousine, Tanten, die Sie angesprochen haben.
Also wir streiten sehr viel. Wobei ich dazu muss sagen, also wenn wir uns sehen, ist also unsere erste Sorge nicht, wie geht es im Islam, sondern dann, wenn wir einfach zusammen sind, es interessiert uns, wie es uns geht, wer heiratet, wer hat wieder ein Kind gekriegt, wir gehen zusammen fort, wir genießen eigentlich das familiäre Zusammensein, wir reden eigentlich wenig über Religion, muss ich sagen. Und es gibt auch da unterschiedliche Ausrichtungen. Es gibt solche, die, sagen wir jetzt, religionsneutraler sind wie andere. Und ich versuche das zu respektieren. Also ich tue mich nicht in grosse Streitgespräche versuchen zu involvieren. Ich mache das eher mit Freunden, die ich in Ägypten aus dem liberalen Spektrum, Leute, die deklarierte Atheisten zum Beispiel sind oder wo wirklich in der Zivilgesellschaft aktiv sind, soweit das noch geht im Moment. Und ich muss sagen, ich probiere es aus dem familiären Kreis ein bisschen rauszulassen, weil ich glaube, wir sind zum Teil zu weit weg voneinander. Aber wie gesagt, es ist nicht unsere erste Präoccupation, wenn wir uns sehen, wie halt ist es jetzt mit dem Islam. Ich bin respektiert, also ich bin nie in irgendeiner Weise versucht man mir da mich zu bedrängen oder wieso tust du jetzt nicht beten oder wieso trägst du kein Kopftuch. Es ist ganz klar, es ist ein gegenseitiger Respekt und das ist eigentlich eine gute Sache. Aber ich bin in meiner Lebensweise, ich bin auch nicht verheiratet, ich habe auch keine Familie im konventionellen Sinn, auch das ist respektiert.
Gut, Jasmin El-Sambati, ich möchte Ihnen gleich noch zum Abschluss die Frage stellen, die Sie da selber gestellt haben. Vielleicht ist es jetzt rhetorisch, aber gehört der Islam zur Schweiz?
Der Islam gehört zur Schweiz, aber nur, wenn er sich innerhalb von der Rechtsstaatlichkeit bewegt, wenn Musliminnen und Muslime in diesem Land bereit sind, vollumfänglich Menschenrechte zu akzeptieren, Demokratie, dann ist das eine Islam-Schweizer Prägung. Und eine Islam-Schweizer Prägung, das ist etwas, was ich mir persönlich wünschen würde. Man darf konservativ sein, man muss Recht haben, in einer Gesellschaft auch können, konservative Haltungen zu haben, das ist klar. Aber man muss sich einfach an den Rechtsstaat halten. Da gibt es eigentlich keine Debatte darüber.
Merci vielmals, Jasmin El-Sambati.